Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Seit gestern tagen die deutschen römisch-katholischen Bischöfe in Fulda. Es ist Herbst, die Herbstvollversammlung steht an. Und dieses Mal steht vor allem ein Thema im Fokus der Aufmerksamkeit, der synodale Weg. Oder besser gesagt, die vierte Vollversammlung des synodalen Wegs vor gut zwei Wochen in Frankfurt. Dort hat sich nämlich gezeigt, was man vielleicht auch schon wissen konnte. Es gibt zwei unterschiedliche Lager innerhalb der deutschen Bischofskonferenz. Die einen, die den Reformzielen des synodalen Wegs zumindest offen gegenüberstehen, und diejenigen, die diese Ziele mehr oder weniger ablehnen. Wobei die Lagerbildung so eindeutig vielleicht auch wieder nicht ist. Denn nach dem Eklat um das abgelehnte Grundsatzpapier zur Sexualmoral sind dann ja andere wichtige Texte auch von einer Zweidrittelmehrheit der Bischöfe unterstützt worden. Nichtsdestotrotz, das steht in diesen Tagen in Fulda eine Nachlese an. Und darüber spreche ich jetzt mit Christiane Florin aus unserer Tag-für-Tag-Redaktion. Frau Florin, was ist denn da in Fulda an Nachlese inhaltlich tatsächlich zu erwarten?
Die Mehrheit war schockiert, als vor knapp drei Wochen in Frankfurt dieses Papier zur Sexualmoral durchgefallen ist und zwar an der Zweidrittelmehrheit der Bischöfe gescheitert ist. Und dieser Schock wirkt noch nach, auch wenn andere Papiere die Zustimmung gefunden haben. Und was schockiert hat, war nicht allein das Ergebnis, sondern die Tatsache, dass unter den Bischöfen, die Nein gesagt haben, einige die Texte gar nicht genau kannten und viele sich auch an den Debatten gar nicht beteiligt haben. Dass die also dieses ganze Verfahren des synodalen Weges, das ist ja ein Verfahren der Debatte, auch der Argumentation, dass die das erkennbar ablehnen oder ignorieren. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Betzing, sagte gestern, man wolle sich durch die Blockierer nicht aufhalten lassen. Das ist also jetzt ein interessantes Wording. Es gibt Blockierer, es gibt offenbar Beweger. Aber die Satzung des synodalen Weges gibt Bischöfen diese Sperrminorität als Waffe in die Hand, um es etwas kämpferisch auszudrücken. Und da müsste schon ein Moderationswunder passieren, dass sich da etwas entsperren lässt, jetzt am Tisch in Fulda.
Also es gibt unterschiedliche Lager, das Wording haben Sie gerade erwähnt, und zum Teil stehen die sich dann ja auch offenbar unvereinbar gegenüber. Aber man muss ja irgendwie umgehen in den kommenden Jahren damit. Der synodale Weg, der geht ja zumindest erstmal weiter. Wie wird man damit umgehen?
Die Lager gibt es schon lange, die gibt es bei fast allen Themen. Vor einigen Jahren war es zum Beispiel ein Papier zum Kommunionempfang für protestantische Ehepartner oder Ehepartnerinnen. Ja, es ist eine ganz grundsätzliche Frage, denn die katholische Kirche ist Teil eines Kulturkampfs. Es geht ja um die Frage, bleibt eine bestimmte Ordnung in der Kirche, eine angeblich gottgegebene Ordnung, vor allem eine bestimmte Geschlechterordnung, eine Ständeordnung, oder setzt man sich ein für Gleichberechtigung und für Demokratie? Und der synodale Weg und jetzt halt dieses Abstimmungsergebnis von Frankfurt ist das Neue, dass man jetzt erstmal in Zahlen sozusagen erkennt, wie groß ist das eine und wie groß ist das andere Lager. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass es da zu einer Befriedung oder zu einer Entscheidung kommen wird. Denn die Ergebnisse des synodalen Weges, sollten da überhaupt welche zustande kommen, werden dann in einen synodalen Prozess in der Weltkirche eingespeist. Das heißt eigentlich, man hält diejenigen, die Veränderungen wollen, in einer Art Hoffnungsschleife. Aber substanzielle Veränderungen, die Signale aus Rom sind ja deutlich. Und übrigens auch das Signal des Nuntius, der ja bei der Vollversammlung Grußwort abgegeben hat. Die Signale des Nuntius sind deutlich. Rom will keine substanziellen Veränderungen.
Jetzt anderes Thema, hängt natürlich damit zusammen. Der Trierer Bischof Stefan Ackermann, der wird ja jetzt sein Amt als Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz abgeben. Das ist schon seit Mai klar. Ist aber jetzt denn schon klar, wer sein Nachfolger wird und vor allem auch wie das Thema, das ist ja ein zentrales Thema, wie das weiter bearbeitet wird von der Deutschen Bischofskonferenz?
Nein, es ist nicht einmal klar, ob es überhaupt einen nächsten Missbrauchsbeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz geben wird, also mit diesem Titel sozusagen. Die Aufgaben sollen offenbar auf mehrere Schultern verteilt werden. Allerdings ist es im System der katholischen Kirche ja auch so, dass es einen Bischof geben muss, der zuständig ist, der den Hut, der beziehungsweise die Mütze aufhat. Und ganz klar ist, das ist kein begehrter Job.
Vor und während jetzt dieser Herbstvollversammlung positionieren sich ja auch Reformgruppen, die in der katholischen Kirche sind, zum Beispiel Maria 2.0 oder Wir sind Kirche. Welche Erwartungen formulieren die an die Vollversammlung der Bischöfe?
Also Wir sind Kirche, die klingen ganz ähnlich wie Bischof Betzing. Sie hoffen auf eine, wie Sie es nennen, Koalition der Willigen, also auf Bischöfe, die sich reformorientiert geben. Und dann wird aber darüber hinweggesehen, dass auch die sogenannten Reformbischöfe, etwa Franz Josef Bode aus Osnabrück, ist jetzt ein aktueller Fall, da kam ja letzte Woche das Gutachten, aber auch Kardinal Marx, dass die sogenannten Reformbischöfe durch Missbrauchsgutachten und auch durch journalistische Recherchen belastet werden. Also es gibt immer noch viel Vertrauen in die Bischöfe. Den grundsätzlichen Wunsch, diese Bischofskirche stürzen zu wollen, den gibt es bei den Reformgruppen nicht.
In diesen Tagen und noch bis Donnerstag tagen die römisch-katholischen Bischöfe auf ihrer Herbstvollversammlung. Darüber habe ich gesprochen mit meiner Kollegin Christiane Florin. Dankeschön.